Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Okay, selbst gemacht. Diese Advents-Weihnachtsreihe beschreibt so etwas Ähnliches wie ein Geburtsprozess. Letztes Mal hieß das Thema Zeugung. Hinter diesem Thema steht der Gedanke, dass Gott heute so etwas Ähnliches tut, wie er damals tat, nämlich Mensch werden. Er kommt immer noch in Menschen zur Welt, natürlich auf eine andere Weise, aber doch vergleichbar. Wenn Gott in einem Menschen Gestalt annimmt, passiert dann weniger hier als vielleicht eher hier, und es hat auch hiermit was zu tun. Wenn Gott in einem Menschen Gestalt annimmt, dann nennen wir das zum Glauben kommen oder Glauben finden. Oder wenn du jemand bist, der schon seit 20 Jahren glaubt, dann vielleicht Glauben erneuern. Okay. Und dieser Prozess, wenn das passiert, ist etwas Ähnliches wie eine Geburt. So. Wir sind also daran irgendwie beteiligt, so wie wir an einer Geburt beteiligt sind. Und doch ist es etwas, was wir eigentlich nicht selber im Griff haben. Vielleicht ist Advent 2010 für dich eine Zeit, wo Gott in dir zur Welt kommt. Ich halte nicht so richtig viel von dem Satz, ich wünschte eine besinnliche Adventszeit. Ich kann irgendwie gar nicht so richtig was damit anfangen, was besinnliche Adventszeit ist. Aber ich wünschte irgendwie eine Adventszeit, die verändernd ist, wo das, was wir da feiern, irgendwie nochmal Realität in deinem Leben wird. Okay, die Einleitung zum Johannesevangelium, die Sabine vorhin vorgelesen hat, die beschreibt auch so einen Prozess. Und deswegen hangeln wir uns in 4 Wochen an diesem Johannesprolog entlang. Ich habe den Text nochmal hier vorne mitgebracht. Wer ganz genau zugehört hat, eben merkt, dass es nicht genau dieselbe Übersetzung ist. An einem Punkt ist es sogar richtig unterschiedlich, habe ich eben gemerkt beim Zuhören. Wir haben uns nicht so gut abgesprochen. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor. Ihr könnt so reinlesen, wenn ihr wollt. Man geht davon aus, dass Johannes damals wahrscheinlich ein bekanntes Weihnachtslied genommen hat. Denn dieser Sprache ist ein Hymnus. Also man kann das im Griechischen irgendwie sehen, dass das eine rhythmische Sprache ist. Im Deutschen hört man es ja auch so. Das klingt sehr, sehr philosophisch, nach großartig formulierten Worten. So, also, man ist nicht ganz sicher, aber relativ wahrscheinlich kannten die ersten Leser diesen Hymnus, dieses Weihnachtslied. Es wurde im Gottesdienst gesungen. Johannes hat das also möglicherweise nicht selber kreiert, sondern zitiert, aber ganz sicher ergänzt. Ich werde euch gleich zeigen, an welchem Punkt er ganz sicher ergänzt hat. So. Letzten Sonntag hat Lars die Grundlage für diesen Geburtsprozess gelegt. Er hat über die ersten 4 Verse dieses Textes gesprochen. Er hat das Zeugung genannt. Ich will kurz nochmal an das, was er gesagt hat, erinnern, weil diese Reihe so prozesshaft ist. Da hängt das schon ein bisschen miteinander zusammen. Und wenn du das letzte Mal da warst, würde ich dich erinnern, dass es nochmal ein bisschen kommt, was du gehört hast. Und wer nicht da ist, hat wenigstens einen groben Einblick. Lars hat letztes Mal über das Leben gesprochen, also über die großen Fragen des Lebens, so woher das Leben überhaupt kommt, denn darüber redet auch Johannes dort. Ja, und mit solchen Fragen beginnt Glaube oft. Oft auch etwas, was in unserem Kopf sich abspielt. Woher kommt der Kosmos? So. Und könnte dahinter ein Gott stecken? Wie Johannes das behauptet, ne? Er sagt, am Anfang war das Wort. Und Lars hat letztes Mal ein bisschen erklärt, was soll das? Dieses Wörtchen, das Wort. Am Anfang war das Wort. Würden wir so nicht formulieren. Dahinter steht dieses Wörtchen Logos im Griechischen. Und in der griechischen Philosophie war das ein stehender Begriff, den man kannte. Sowas wie das Weltprinzip. Da wurden die unterschiedlichsten Gedanken mit verknüpft, je nach philosophischer Richtung und so. Es gab auch ein paar Sekten, die das Wort für sich beeinschlagt hatten und nochmal was ganz anderes darunter verstanden. Aber irgendetwas, was von Anfang an war und so. Jedenfalls, Johannes nimmt diesen Begriff Logos, den jeder kennt, und er bestätigt quasi, ja, so etwas war von Anfang an. Ihr nennt es Logos, okay, nennen wir das mal so. Es ist sowas wie das Urleben und alles ist durch ihn geschaffen. Und Lars hat das letztes Mal so ein bisschen so hinterfragt. Okay, was spricht dafür, dass es so etwas, das Urleben, nennen wir es Gott, am Anfang gab? Was spricht dafür, dass auch mein Leben letztlich aus dieser Quelle kommt, seinen Ursprung in Gott hat? Also, da hat er so ein paar Sachen aufgezählt, die erinnert euch vielleicht, er hat über den Urknall geredet, über das Feintuning, über Naturgesetze, lauter so Spuren Gottes. Und einen Punkt will ich nochmal da rausgreifen, den letzten, den er genannt hat, nämlich unser Empfinden für Schönheit, weil es passt ein bisschen zu dem, was ich heute sagen werde. Also, Lars' Frage war, woher kommt unser Gefühl für Schönes, für Gutes, für Vollkommenes? Ist unser Gefühl für etwas, sagen wir, etwas Bedeutendes, ist das, ne, diese Dinge, die uns manchmal berühren? Er hat von Mozart oder Beethoven, ich weiß nicht mehr, von großartiger Musik gesprochen. Oder auch, sagen wir, du erlebst Liebe, die Erfahrung von Liebe, diese großartigen, schönen Dinge. Ist das wirklich nur, wenn es keinen Gott gibt, ist das wirklich nur eine Abfolge biochemischer Prozesse in Wesen wie uns, die sich irgendwie aus Pantoffeltierchen entwickelt haben? Ist das wirklich nur das? Oder haben wir da nicht eine Ahnung davon, dass das Schöne, das Gute, Liebe zum Beispiel, die wir erleben, eine höhere Bedeutung hat? Irgendwie etwas Höheres ist. Haben wir nicht eine Ahnung davon, dass wir dafür geschaffen sind? Dass wir so geschaffen sind? Weil der Ursprung des Lebens etwas ist, das schön war oder ist, das gut ist, das Liebe ist. Das ist kein Beweis, aber es ist eine Spur Gottes vielleicht. Ja, wir nennen es himmlisch, wenn wir sowas erleben. Wir nennen es göttlich, wir nennen es ein Wunder. Zum Beispiel den Augenblick, wenn man ein Kind, wenn es dein eigenes ist, das gerade geboren wurde, zum ersten Mal in den Armen hat. Wir nennen das ein Wunder. Wir nennen das nicht einfach Biologie. Es ist natürlich Biologie. Und doch ist es irgendwie mehr. Also ich hoffe, ihr versteht irgendwie mein Gefasel. Ich werde Lars' Predigt das nicht wiederholen, aber vielleicht ist euch das nochmal in den Gedanken gekommen. So, und zum Schluss lief es dann in seiner Predigt auf einen anmaßenden Punkt hinaus. Angenommen, es gibt solche Spuren Gottes. Und angenommen, jemand sagt, na gut, das ist möglich, dass da Gott irgendwie dahinter steht und auch heute noch irgendwie so diese Welt in Händen hält. An einem Punkt wird es kritisch, an dem letzten Punkt von Lars letztes Mal. Und da nehme ich den Faden auf. Lars und vor allem Johannes behauptet kühn, dieser Logos, Ursprung des Lebens, das Leben selbst ist Jesus Christus. Dieser Mensch, der aus Johannes Sicht vor 60, 70, 80 Jahren gelebt hat. Und das ist eine krasse Zuspitzung. Es ist eine Sache zu glauben, hinter dem Kosmos steht irgendwie Gott. Aber es ist eine ganz andere Nummer zu sagen, das Leben, der Ursprung des Lebens, das Wort, Johannes nennt es jetzt in den Versen, die gleich kommen, das Licht, hat uns in einem Menschen besucht. Das ist eine andere Nummer. So. Und das ist der nächste Step in diesem Geburtsprozess von Glauben. Wenn Glaube geboren wird, dann, das ist vielleicht nicht immer so, aber es beginnt oft mit solchen großen Fragen und solchen Gedanken, steht am Anfang möglicherweise Gott. Wir haben das Zeugung genannt letztes Mal, ne? So beginnt es. Und dann ist der nächste Step die Frage, okay, und ist es möglich, dass Gott in Jesus zur Welt kam? Ist es möglich, anders gesagt, dass diese Welt Gott geboren hat? Nicht aus eigener Kraft, aber doch sehr beteiligt war. In Form einer jungen Frau, die heute noch verehrt wird, Maria. So, die normale Reaktion auf diese Frage ist nein. Die natürliche menschliche Reaktion ist nein. Gott als Ursprung des Lebens möglicherweise, aber Gott, der Mensch wurde, nö. Eher nicht. Johannes spricht in den folgenden Versen, um die es mir heute geht, genau von dieser Reaktion. Das Licht strahlt in die Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Das war in der Übersetzung von Sabine anders. Da stand, die Dunkelheit hat es nicht auslöschen können. Man müsste das griechische Wort wahrscheinlich mal angucken. Wahrscheinlich kann es beides bedeuten. Aber in den folgenden Versen redet Johannes dann genau davon. Die Dunkelheit hat dieses Licht nicht aufgenommen. Sie will es nicht. Die Reaktion ist nein. Wenn Gott zur Welt kommt oder auch wenn er in uns Glauben schaffen will, reagieren wir in der Regel mit Widerstand. So, ich habe die Verse, um die es heute geht, nochmal mitgebracht, etwas größer hier vorne. Wir lesen sie nochmal durch. Also, das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Und jetzt unterbricht Johannes den Hymnus, deswegen habe ich das da so kursiv, und er fügt eigene erklärende Worte ein. Das merkt man am Schreibstil, es ist plötzlich nicht mehr hymnisch. Da trat einer auf, den Gott gesandt hatte, der hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur auf das Licht hinweisen. Und dann greift er wieder dieses Weihnachtslied auf. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden. Und doch erkannten sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Schöpfung, die Menschen, wiesen ihn ab. So, spätestens auf diesem kursiven Einschub ist jedem klar, Johannes redet nicht hier von Logos und Weltprinzip und so Philosophie, sondern er redet von einem Menschen, Jesus von Nazareth, dem, auf den Johannes der Täufer hingewiesen hatte, die Leute, die das zum ersten Mal hören, kennen die Geschichte, ihr vielleicht auch. Er verknüpft das mit dieser historischen Person. Und seine Grundaussage ist, das Leben selbst, der Ursprung des Kosmos, das Licht, das Wort, kommt in die Welt, aber die Welt erkennt es nicht. Die natürliche Reaktion ist nein. Ungewollt. Ja? So, warum? Weil, das empfindet man doch, wenn man diesen Text liest, da ist ein Anspruch dahinter und der ist anmaßend. Also hier geht es plötzlich nicht mehr um Philosophie, woher kommt das Leben, sondern hier geht es um Erleuchtung, um mal so ein merkwürdiges klingendes Wort zu benutzen. Ja, aber hier kommt was von außen und das will mir irgendwie beibringen, es ist anders, die Sache ist anders. Mein Freund, du musst die Augen öffnen. So, das ist anmaßend. Wir ahnen irgendwie, würden wir uns auf diesen Gedanken, würden wir uns auf diesen Gott einlassen, würde uns das verändern. Menschen stehen in der Regel nicht so auf Veränderungen. Und Johannes benutzt ja hier ein ganz hässliches Wort für unsere Welt. Er nennt sie Dunkelheit. Und Gott nennt er Licht. Und um diese beiden Begriffe werde ich mich die nächsten 20 Minuten drehen. 25. Licht und Dunkelheit. Und dazu habe ich zwei Behauptungen und dann zum Schluss eine Frage. Eine Behauptung zum Licht, eine zur Dunkelheit und zum Schluss eine Frage. Okay, also die erste Behauptung zum Licht lautet, das Licht, wir kennen es bereits. Wir kennen es schon. Johannes sagt ja so Dinge wie, das Licht strahlt in die Dunkelheit. Es erleuchtet alle. Es war schon immer in der Welt. Durch ihn, das Licht, ist alles geschaffen worden. So. Und der Gedanke ist ja ziemlich einfach, wenn man in einem dunklen Raum, so wie hier jetzt gerade, Licht anzündet, dann sieht man es. Und wenn man im Licht steht, sieht man nicht mehr so viele andere, um ehrlich zu sein. Man sieht Licht, wenn es im Dunkeln, und wenn es noch so klein ist, wenn es im Dunkeln angezündet wird, außer man verschließt die Augen. Und ich behaupte also, wenn wir die Augen aufmachen, können wir es sehen. Gott ist erkennbar. Nicht beweisbar, aber doch erkennbar, wenn man die Augen aufmacht. So, Lars hat ja letztes Mal so ein paar von diesen erkennbaren Spuren Gottes erwähnt. Das Erfinden für Schönheit habe ich eben noch mal ein bisschen breiter ausgewalzt. Und so ähnlich ist das, was ich jetzt sagen will. Es geht dabei allerdings um Licht und Dunkelheit, um diese zwei Begriffe. Wir kennen das Licht bereits, weil wir zwischen Dunkelheit und Licht unterscheiden können. Klingt banal. Was ich meine ist, und Philosophen machen sich über diese Frage viele Gedanken, ihr vielleicht nicht, so weiß ich nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, was ich meine ist, wir kennen den Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht, Licht und Finsternis. Und ich behaupte, wie gesagt, Philosophen überlegen, warum? Warum kennen wir das? Ich behaupte, wir tun das deshalb, weil wir letztendlich von dem Licht wissen, weil wir letztendlich von Gott ahnen. Also lass dich mal auf diese Überlegung ein. Wir reden jetzt mal ein bisschen über Gut und Böse. Warum nennen wir manches gut und anderes nennen wir böse? woher kommen unsere Moralvorstellungen? Ja, darum geht es da letztlich ja. Ne? Nehmen wir die Menschenrechte. Wir sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit und auf Leben, würdiges, menschenwürdiges Leben, auf Gleichheit, egal welche Rasse, egal welches Geschlecht, egal welcher soziale Status. Und wir sagen, es ist Unrecht, wenn Menschen Menschen unterdrücken, ausbeuten, missbrauchen oder sogar töten, weil sie daraus eigene Vorteile irgendwie ziehen. So. Wir fühlen eine innere Verpflichtung, den Menschenrechten entsprechend zu leben. Und wir sagen, wer diese Rechte verletzt, der ist böse. Der muss gestoppt werden. So, aber wenn der Kosmos nicht, wenn hinter dem Kosmos kein Gott steht, sondern wir ein biologisch-chemischer Glücksfall sind, woher kommt dann unser Bewusstsein dafür? So, man kann natürlich sagen, das hat sich mit der Höherentwicklung der Lebensformen so entwickelt. Nur so funktioniert eben Leben, wenn höhere Lebensformen solche Rechte entwickeln. Ja? Gut, jetzt kann man das sagen, also das hat sich so aus der Natur entwickelt. Ich lebe zu Hause mit einer noch nicht so ganz hochentwickelten Kreatur unter einem Dach. Also unser viel zitierter Kater. So, und dieser Kater hat null Empfinden für Menschenrechte oder besser gesagt für Mäuserechte. Vor meinem Fenster liegen gefrorene, im Moment Leichenteile. Die Natur funktioniert nach dem Prinzip Survival of the Fittest. Ja, die Natur ist äußerst brutal. Wenn sich unsere Menschenrechte aus der Natur ableiten würden, dann müsste man eigentlich sagen, schwierig zu sagen, das Empfinden für Recht und Unrecht ist Ergebnis einer evolutionären Entwicklung. Wir müssten das, wenn das so wäre, eigentlich eher sagen, gut ist, was mir und meinem Tribe, meiner Art irgendwie das Überleben sichert. Wenn nötig auf Kosten anderer. Aber es ist ja so, wo das in der Welt geschieht, denn das geschieht ja, ne? Genau das. Menschen gehen mit Menschen um, wie Kater mit Mäusen umgehen. Da schreien wir auf und sagen, es ist himmelschreiendes Unrecht. Das ist Verletzung der Menschenrechte. Und andersrum, Werte wie Selbstlosigkeit halten wir für einen hohen moralischen Wert. Wir achten Menschen sehr, die sich aufopfern, sich riskieren für andere, die sich aufgeben für andere, vielleicht sogar ihr Leben verlieren, um andere zu ihrem Recht zu verhelfen, zum Leben zu verhelfen. So. Wir achten das sehr hoch, aber aus der Natur stammt dieses Verhalten nicht, eher nicht. Mein Kater handelt jedenfalls nicht so. Die Evolution dürfte diesen Wert eigentlich nicht hervorbringen, denn er hilft nicht beim Überleben, sich für andere zu verschenken. So, also ich behaupte, selbst wenn wir nicht an Gott glauben, wir könnten unbewusst wissen, es gibt etwas Gutes, was höher ist und dem wir uns verpflichtet fühlen. Da hat uns jemand das Gefühl für Gut und Böse vererbt. Wie die Sonne, um die wir uns drehen, selbst wenn wir uns sie nicht sehen. Das da oben ist nicht der Mond, das da oben ist eine Sonnenfinsternis. Wir drehen uns um diese Sonne, wir sind auf sie fixiert, selbst wenn wir woanders hinschauen. Oder sie verdunkelt, vernebelt ist. Also Johannes sagt, das Licht war immer in der Welt. An unserem Bewusstsein für Gut und Böse könnten wir es erahnen. Das sagt nicht Johannes, das sag ich. Ja. An unserem Bewusstsein für Gut und Böse könnten wir das Licht erahnen. Jetzt könntest du ja sagen, also mal langsam, das Bewusstsein für Moral, das haben wir vielleicht schon eher selbst entwickelt. Das muss ja nicht logische Folge der Evolution sein, aber wir haben das selbst entwickelt, wir Menschen. Wir höher entwickelten Menschen haben das selbst entwickelt. Und schau mal hin, das ist ja auch kulturell unterschiedlich, was man gut und böse findet. Tatsächlich, letzte Woche ging etwas durch die Presse, wo etwas, was wir falsch finden, in einer anderen Kultur richtig gefunden wird. Da ist ein Libanese, der hat hier eine Deutsche, aber auch mit libanesischer Abstammung geheiratet. Die beiden fahren in den Urlaub in den Libanon. Und er lässt sie nach dortigem Recht dort festhalten. Ich weiß nicht, irgendwie in seinem Elternhaus oder wo auch immer, irgendwie, jetzt nicht im Gefängnis, aber irgendwie. Sie darf nicht ausreisen. Er lebt wieder in Deutschland. Ich verstehe jetzt auch nicht genau, was er sich davon verspricht, aber er lebt wieder hier und sie ist da unten festgesetzt. Sie darf den Libanon nicht verlassen. Und Nach libanesischem Recht ist das richtig. Und demnächst droht ihr die Sorgerecht, den Erzug des Sorgerechts für ihr gemeinsames Kind. So, wir nennen es Unrecht. Wir haben Lust, dem Typen mal zu erklären, was Menschenrechte sind. Wenn aber Recht und Unrecht kulturell bedingt sind, wenn man sagen kann, naja, das ist halt das, was irgendwo mehrheitsfähig ist, das, was wir so entwickelt haben für unser Zusammenleben, dann wäre Gut und Böse relativ. Dann müssten wir eigentlich sagen, naja gut, wir halten das moralisch falsch, dort ist es eben moralisch richtig, was rege ich mich auf? Was gibt mir denn das Recht zu sagen, das, was ich für richtig halte, oder das, was ihr für richtig haltet, nenne ich böse? Wer gibt mir das Recht zu sagen, mein westliches Verständnis von Recht ist eurem überlegen? Und ich denke irgendwie, doch. Ja, natürlich denke ich das. Ich denke irgendwie, dieser Frau müsste zum Recht verholfen werden. Und es ist nicht einfach relativ. Es gibt ein höheres Recht. Die Nazis hielten für richtig, dass man sich für eine höhere Rasse hält und andere ausrottet. Und wir sind froh, dass es Menschen gab, die sagten, ganz egal, was die für richtig oder falsch halten, wir werden sie daran hindern müssen. Wir werden das stoppen. So, also das sind jetzt krasse Beispiele. Aber was ich sagen will ist, wir sagen oft, was gut und richtig ist, was moralisch richtig ist, das muss jeder selbst so ein bisschen entscheiden. Das ist relativ. Das ist eine menschliche Entscheidung. Und ich denke, das geht nicht auf, wenn man das zu Ende denkt. Es gibt offensichtlich in uns doch, jedenfalls empfinde ich das so, ein höheres Recht, ein Gefühl für ein höheres Recht, etwas einer Instanz, der wir verpflichtet sind. Hingegen, wenn es keinen Gott gibt, kann man eigentlich nichts letztlich unmoralisch oder böse nennen. Man kann eigentlich nur sagen, ich mag es nicht. Pech, wenn es andere mögen. Tim Keller hat in seinem Buch The Reason for God, gibt's auch auf Deutsch, aber ich weiß den Titel gerade nicht, Lars hat das letzte Mal auch zitiert, den Satz gesagt, Rechte kann man nicht erschaffen, Rechte kann man nur entdecken. Und ich glaube, das ist wahr. Also ich hoffe, dieser Gedanke ist bei euch angekommen. Was ich damit sagen will, wir entdecken etwas, was in dieser Welt ist, wenn wir die Augen aufmachen. Etwas, was eine Instanz ist zwischen Gut und Böse. Etwas, was Johannes Licht nennt. Wir erkennen mitten in einer dunklen Welt Licht. Und wenn im Zentrum des Lebens, wie eine Sonne, tatsächlich ein guter, ein liebender, ein lebensspendender Gott steht, um den sich alles dreht, selbst wenn wir blind dafür sind, dann wäre klar, warum wir ein Gefühl für Gut und Böse haben. So, zweite Behauptung. Da ging es ums Licht, jetzt geht es um die Dunkelheit. Dunkel ist es, weil wir auf anderes als auf dieses Licht fixiert leben. So, Johannes behauptet ja, dunkel ist es, weil wir das Licht nicht erkennen und auch weil wir es nicht erkennen wollen. Ja, wir nehmen ihn nicht auf, wir wollen das nicht, wir lehnen das ab. Anders gesagt, es ist dunkel, weil wir nicht auf dieses Licht fokussiert leben und darauf unser Leben ausrichten. So, und jetzt schauen wir einen Videoclip unkommentiert. Ich kenne sie, diese tiefe, wie hat er gesagt, verzweifelte Sehnsucht, die jeder Mensch in sich trägt. Und ich glaube, du kennst sie auch. Sie ist bei jedem etwas anders. Aber ich glaube, sie gehört tatsächlich zum Menschsein. Wie kann man sie beschreiben, diese Sehnsucht? Der Spiegel zeigt das ein paar Beispiele, ne? Die Sehnsucht nach Liebe zum Beispiel, hier sind es die Eltern. Ron träumt eher von Erfolg. Sehnsucht, jemand zu sein, Anerkennung, gut auszusehen, Schulsprecher zu werden. Andere schauen in diesen Spiegel und sehen ganz plump Reichtum. Ich glaube nicht, dass das so ganz viele Leute sind, deren tiefstes Sehnen eigentlich nur um Geld sich dreht. Aber das gibt es schon auch. Viele sehen Sex. Oder Macht. Geld, Macht und Sex, diese großen Dinge, die die Welt regieren. Manche sehen auch Pflichterfüllung, gibt es tatsächlich, stirbt ein bisschen aus, aber gibt es? Meine Pflicht zu tun. Manche sehen ihre Gesundheit. Unsere tiefsten Sehnsüchte, würden sie wirklich wahr, wären wir glücklich. So das Denken. Warum? Weil es letztlich eigentlich die Dinge sind, die unser Leben bedeutend machen, schön machen, ihnen Wert geben. Und diese Dinge sind alles gute Dinge. Es sind alles gute Dinge. Liebe, natürlich. Aber auch Erfolg ist, warum soll Erfolg nicht gut sein? Erstmal ist es gut. Gut verdienen wollen ist auch keine schlechte Sache. Etwas erreichen, gesund sein, lange blendend aussehen. Alles gute Dinge. Was die Welt dunkel macht, ist dies. Ich habe es hier vorne so mal als Hauptsatz hingeschrieben. Wir machen aus den guten Dingen ultimative Dinge. Diese Idee ist übrigens auch von Tim Keller. Wir machen aus den guten Dingen ultimative Dinge. Das, wovon ich glaube, dass es mir Wert verleiht. Ich würde es nicht so ausdrücken in der Regel, aber eigentlich vergöttere ich es. Ich bin darauf fixiert. So, sag mir, was deine tiefste Sehnsucht ist und ich sage dir, was dein Gott ist. Sag mir, was deine tiefste Sehnsucht ist und ich sage dir, was dein Gott ist. Denn wir glauben letztlich daran. Wir glauben zum Beispiel an die Liebe, ein geliebter Mensch, der mir Wert verleiht. Entweder träumen wir von ihm oder wir kennen ihn schon. Oder wir sind von ihm enttäuscht worden. Wir glauben aber an die Liebe. Oder wir glauben an Fähigkeiten, an die eigenen Fähigkeiten. Was ich erschaffe, das macht meinen Wert aus. Als Künstler zum Beispiel oder so. Oder für andere ist es ihr soziales Engagement. Auch das kann Gott ersetzen. Ich bin wertvoll, weil ich helfe. Oder Disziplin. Sogar Disziplin. Also ich bin kein so sehr disziplinierter Mensch von Natur aus. Aber wenn du mal merkst, was durch Disziplin erreichbar ist, kannst du fast süchtig werden. Disziplin. Jeder glaubt an irgendetwas. Und wir leben für dies. Wir nennen es natürlich nicht Gott, aber wir fühlen uns ohne dies nicht lebendig. Nicht wertvoll. Die Behauptung ist, und irgendwie bin ich froh, dass Dumbledore mir zustimmt, schlauer Mann, wenn wir unsere guten Sehnsüchte zu ultimativen Lebensquellen machen, dann wird es dunkel. Er hat gesagt, es tut nicht gut, wenn du deinen Träumen nachhängst und vergisst zu leben. Du lebst eigentlich am Leben vorbei. Und das passt wieder zu Johannes, der sagt, das Leben, das ist da. Und es war das Licht der Menschen, aber die Leute wollen es nicht. Wir hoffen uns von diesen Dingen, auf die wir fixiert sind, etwas, was sie uns niemals dauerhaft geben können. Diesen Gedanken verdrängen wir in der Regel, weil er ist nicht schön. Aber wenn man sich ihm stellt, wissen wir eigentlich, wir werden todsicher enttäuscht werden. Also, nehmen wir Anerkennung. Würde mein Stern am Pastorenhimmel, was auch immer das sein mag, ja, aufgehen, irgendwann würde er verglühen. Natürlich. Wer bin ich dann? Oder hätte ich mit 27 Jahren atemberaubend ausgesehen, so würde ich jetzt mit 37 schon anfangen zu bröckeln. Wer bin ich dann, wenn das eigentlich das ist, wofür ich lebe? Und jedes Mal, wenn ich etwas Ersehntes erreiche, dann spüre ich neben dem Glück, dass ich das erreicht habe, auch eine Leere, die trotzdem bleibt und nicht ausgefüllt wird. So, und sogar mit der Liebe, wo wir sagen können, na, das ist jetzt auch was anderes als Geld und Ruhm und so. Sogar mit der Liebe ist es nicht anders. Also ob du jetzt an deine Eltern denkst oder an deinen Partner oder an deine Kinder oder was immer, kein Mensch ist in der Lage, durch seine Liebe deinem Leben Bedeutung zu verleihen. Sag ich jetzt mal so. Wir hoffen das. Und wenn es enttäuscht wird, trennen wir uns deswegen manchmal und suchen bei einem anderen Menschen danach. Oder wir klammern uns an einen Menschen. Wie wenn wir ihn zum Leben brauchen. So. Und wenn du ihn jetzt an deiner Seite hast, diesen Menschen, ja, den ultimativen Menschen, das ist vielleicht wirklich der ultimative, und wenn ihr 120 Jahre zusammen werdet, irgendwann wirst du ihn verlieren. Egal, an was wir glauben, ist Enttäuschung vorprogrammiert. Wenn wir unsere Identität davon abhängig machen. Und diese Dinge will ich euch nicht schlecht reden. Das sind alles gute Dinge. Die Frage ist, ob es richtig ist, dass sie ultimative Dinge sind. So, Johannes nennt das Dunkelheit, wenn wir die guten Dinge zu ultimativen Dingen nennen. Die Bibel an sich nennt das übrigens Sünde. Sie denkt bei der Sünde nicht an die Moral, jedenfalls nicht zuerst an die Moral von vorhin, sondern an dieses, worauf lebst du fixiert? Und nicht auf Gott fixiert leben. Das belegt sie mit diesem Begriff. Mose hat es so gesagt, beziehungsweise niedergeschrieben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, 10 Gebote. Okay. Und dann ist natürlich auch logisch, warum macht das die Welt dunkel, jetzt auch moralisch dunkel, wenn wir Menschen so leben? Wenn jeder seinem eigenen Gott folgt, der ihm Wert verleiht, was immer das dann ist, dann gilt die tiefste Sehnsucht letztlich mir und meinem Glück. Und dann wird logischerweise die Welt irgendwann so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Weil manchmal stehen andere meinem Glück im Wege. Oder manchmal macht er sich einfach nur neidisch, dass ein anderer weiter ist als ich oder wie auch immer. Also das brauche ich jetzt nicht erklären, ne? Warum das so ist. Aber was wäre, wenn wir unseren Wert, unsere Bedeutung, unsere Identität in Gott finden würden? Wie würde das Leben verändern und letztlich die Welt verändern? So, aber ich bleibe nochmal dabei. Wir wollen das in der Regel nicht. Ich sage jetzt so pauschal wir, ne? Das gilt nicht für alle, ich weiß. Aber der Mensch will das in der Regel nicht. Gott ist eher ungewollt. Wir suchen unser Leben lieber anderswo. Wir wollen uns eigentlich nicht gerne auf ihn fixieren. Das macht uns irgendwie Angst. Wir ahnen nämlich irgendwie, Gott wird wahrscheinlich nicht nur ein bisschen Verehrung wollen, so ein bisschen Religiosität, und dann überhäuft er uns mit dem anderen, was wir alles so wollen, ne? Eigentlich wollen. Glück und Liebe und all das. Sondern wir ahnen irgendwie, wenn wir Gott Gott sein lassen, dann würde er Gott sein wollen. Und dann würde es im Leben nicht mehr um mich gehen und den Wünschen, denen ich nachfolge, sondern dann würde es um Gott gehen und ich würde ihm nachfolgen. Und das nimmt mir irgendwie das Heft aus der Hand. Und ein Gott mit solchen Ideen ist in der Regel ungewollt. So, ich erzähle das ganze Zeug nicht als Unbeteiligter. Ich glaube an Gott, aber manchmal träume ich einfach vom großen Geld. Natürlich. Manchmal sogar noch profaner vom Auto. Ja, bitterlich ist das, aber es ist so. Oder ich träume von Erfolg und ich arbeite sogar dafür. Oder manchmal hätte ich gern, eins meiner Bücher würde deutschlandweit verkauft. Ich müsste vielleicht mal eins schreiben. So, solche Träume, ja. Und ich erwarte natürlich von der Liebe unglaubliche Dinge. So, und es sind die helleren Momente in meinem Leben. Die helleren Momente in meinem Leben, wo ich glaube, Gott sagen zu hören, es ist nicht gut, wenn du deinen Träumen nachhängst und das Leben verpasst. Und Johannes flüstert, das Leben ist da. Das Leben war das Licht der Menschen. Das ist ein Zitat von letztem Mal. Das Leben war das Licht der Menschen. So, und an diesem Leben, an dem ich vorbeilebe, oder in der Gefahr stehe, vorbeizuleben, darum geht es mir jetzt zum Schluss in meiner letzten Frage. Nämlich darum, ist das wahre Licht, das Leben, wirklich Jesus? Wenn ich zu glauben beginne, ja, um jetzt nochmal die Predigt kurz zusammenzufassen, mein Empfinden für Recht und Unrecht, okay, das lässt mich ahnen, da könnte es einen Gott geben, der Gut und Böse definiert und von dem sich Gut und Böse ableitet. Okay, kann ich mir vorstellen. Und wenn du ahnst, vielleicht ist das richtig, ein Leben, was nicht auf Gott bezogen ist, das führt letztlich in die Dunkelheit, weil das wird mich immer enttäuscht und unerfüllt zurücklassen. So, dann ist aber sehr wohl die nächste Frage, geht es jetzt mit der ganzen Geschichte wirklich um Jesus? Konzentriert Gott wirklich all das Gute, Liebe, Licht, Leben auf eine Person, die auch noch historisch gelebt hat? Ist das denkbar? Der Autor des Evangeliums hat ihn höchstwahrscheinlich persönlich gekannt, diesen Jesus. Und er schreibt über ihn, er war das Wort. Ja, er war von Anfang an. Er redet über eine Person, die er kennt und sagt, durch ihn ist alles geschaffen. Er kam in seine Welt und wir haben ihn nicht aufgenommen. Das sind starke Worte über einen Menschen. Das sind eigentlich unglaubliche Worte über einen Menschen, ne? So, jetzt gucke ich mir diesen Jesus an und frage mich, ob das sein könnte. Ob ich diesem Gedanken Raum geben will. Ich schaue mir Jesus an und ich sehe einen, der sagt, immer wieder sagt, Das Himmelreich ist nah. Der Himmel kommt in diese Welt. Verändert euer Leben, verändert euren Blick, schaut hin. Es ändert sich was. Ich sehe einen, der tritt auf mit einem Anspruch, als ob er das Maß der Dinge sei. Ja, als würde sich an ihm Recht und Unrecht unterscheiden. Aber er tut das mit einem ausgeprägten Understatement. Er ist jemand, der sagt, der Leuten sagt, wenn ich dir vergebe, hat Gott dir vergeben, mein Freund. Die Leute haben sich darüber aufgeregt. Also nicht die, um die es meistens ging, die Zuschauer. Also mit einem Anspruch und doch Understatement. Jesus hat nie gesagt, ich bin das Gesetz. Ich sehe einen, der von Feindesliebe redet und der einzige Mensch auf Erden ist, der es tatsächlich lebte, der das so meinte. Ich sehe einen, der Menschen zu ihrer Würde verhalf, der Menschenrecht in Person war, den es immer hinzog zu den Unterdrückten und den Geprügelten. Ich sehe einen, der sagt mir, wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr das Leben finden, selbst wenn es euch das Leben kostet. Ich sehe einen, von dem man sagen kann, der war das Leben selbst. In seinem Umfeld blühen Leute auf, seelisch, körperlich, Tote beginnen zu atmen. Und ich sehe einen, der Macht hat und sie nicht missbraucht, sondern dem lieber ist, als machtlos angesehen zu werden. Also ich sehe das vertrauenswürdigste Wesen vor mir, was ich mir so vorstellen kann. Diesen Menschen kann ich das Licht nennen. Wenn Gott existiert und wenn er die Welt besucht hat, dann in ihm. So, und dann sehe ich diesen Menschen am Kreuz, wie er an der Finsternis zerbricht, weil man ihn nicht will. Und ich sehe darin einen Gott, der sozusagen dem absolut Bösen die Macht gibt über das absolut Gute und ist zu zerfetzen wie eine Maus. Und er lässt das zu, um das Böse zu gewinnen oder das Böse zu überwinden und uns zu gewinnen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Also was soll mich berühren, wenn nicht das? Das alles ist kein Beweis. Ja, aber in mir löst es Glauben aus. Ich fange an zu glauben, dass dieser Jesus Christus der Einzige ist, der mein Leben erlösen kann und der Sehnsucht stillen kann. So, und wenn ich beginne, von ihm her mein Leben zu erwarten, ja, von ihm her Wert und Bedeutung zu erwarten, dann werden die ultimativen Dinge wieder zu guten Dingen. Meine Sehnsüchte, ehrlich gesagt, für diese guten Dinge werden deswegen jetzt nicht unbedingt irgendwie kleiner oder die hören nicht einfach irgendwie auf. Ne? Und wenn sie enttäuscht werden, diese Sehnsüchte, dann tut das immer noch weh. Also wenn du irgendwann den Mensch an deiner Seite verlierst, dann wird etwas in dir sterben. Aber es wird nicht das Leben sein. Und es wird nicht die Bedeutung deines Lebens sein und nicht dein Wert und nicht deine Identität. Und das nenne ich Hoffnung. Und davon, von dieser Hoffnung, der traue ich zu, dass sie die Welt verändern könnte. Okay, ich komme zum Schluss. Dieser Step in diesem Geburtsprozess von Glauben, ne, der ist irgendwie der Knackpunkt. Der ist nicht einfach. Denn es bedeutet, ich muss etwas loslassen, von dem ich bisher Leben erwartet habe. Ich lehne das jetzt nicht ab, aber ich erwarte nicht mehr mein Leben davon. Ultimative Dinge werden zu guten Dingen. Und Gott wird für mich ultimativ. Und das ist keine kleine Sache. Irgendwie an Gott glauben ist einfach. Aber alles von ihm erwarten und ihm folgen ist eine andere. So eine Geburt ist ein Prozess. Ne? Und das ist auch ganz gut so. Ich weiß nicht, wo in diesem Prozess du jetzt stehst. Und das Stichwort heute lautet ja ungewollt. Also manchmal ist, glaube ich, wenn Menschen zu glauben beginnen, ist das wie so eine ungewollte Schwangerschaft. Nicht immer, aber manchmal. Und ungewollte Schwangerschaften sind nicht immer Katastrophen. Manchmal kommt etwas sehr, sehr Gutes dabei raus. Also sollten wir das zulassen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Nächste Woche wird es ungefähr an diesem Punkt, in diesem Prozess weitergehen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.